Ich weiß, es ist nicht so höflich, ihr sitzt da und ich trinke hier Wasser. Aber wir wollen jetzt gleich mit der Predigt einsteigen und wie Christian das auch gesagt hat, möchten wir die Predigtreihe anfangen heute. Wir haben sie in Lübbecke letzte Woche schon angefangen und heute sind wir hier. Und wir haben ganz bewusst das Lukas-Evangelium ausgewählt, weil es einfach, ja, weil wir wissen, dass Lukas zum einen ein Arzt war, aber auch ein Historiker. Und das heißt, er hat ganz akribisch, wie so ein Arzt auch ist, einfach nachgeforscht und geguckt, die Fakten und versucht, das in der Reihenfolge, wie es geschehen ist, aufzuschreiben, damit wir das haben. Und wir möchten uns deshalb auch mit dem Lukas-Evangelium in dieser Predigtreihe einfach beschäftigen. Und heute möchten wir uns den Text aus 1. Lukas 5, also 1. Lukas 5, Vers bis 25 betrachten. Und ich möchte den erstmal lesen, damit wir einmal den Text gehört haben. Und dort heißt es folgendermaßen: Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, da war ein Priester von der Ordnung Abija mit dem Namen Zacharias. Und seine Frau war von den Töchtern Aarons und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Und es geschah, während er den Priesterdienst vor dem Herrn in der festgesetzten Reihenfolge versah, nach der Gewohnheit des Priestertums traf ihn das Los, das Räucheropfer darzubringen. Und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Volksmenge war draußen und betete zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Und du wirst voller Freude und Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird auch schon im Mutterleib erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird viele der Kinder Israel zu Gott, ihrem Herrn, bekehren. Und er wird vor ihnen hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, um die Herzen der Väter zu ihren Kindern zu bekehren und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten zurückzuführen, um den Herrn ein vorbereitetes Volk zuzurüsten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch im fortgeschrittenen Alter. Und der Engel sprach: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden. Und sie merkten, dass er im Tempel eine Vision gehabt hat. Er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er heim in sein Haus. Und nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Das ist der Text und ich habe die Predigt einfach überschrieben mit Schock, wenn Gott auf einmal plötzlich Gebet erhört. Ja, und ich habe das eingeteilt, diese Predigt, in 3 Teile. Die Verse 5 bis 7, die habe ich überschrieben mit fromm und doch nicht gesegnet, Fragezeichen. Die Verse 8 bis 22 mit fromm und doch ungläubig. Und die Verse 23 und 25 mit fromm und doch beschenkt. Und das wollen wir uns jetzt betrachten. Wenn wir sehen, die Weihnachtsgeschichte, die fängt nicht direkt mit Jesus an, sondern es waren Ereignisse da, die vorher passiert sind, die dahin geführt haben und wir dann Weihnachten erleben durften. Und wir sehen, hier ist die Geschichte von Johannes dem Täufer. Und da werden wir noch mehr hören von dem Johannes dem Täufer. Aber wir möchten jetzt erstmal die Personen, die hier auch beschrieben sind, betrachten. Und wenn wir da hier sehen, dann werden uns die Eltern von Johannes vorgestellt. Und hier werden sie uns vorgestellt. Und wie werden sie beschrieben? Ja, wir sehen, dass sie beschrieben sind, ja, die halt von einer priesterlichen Abstammung sind. Sie waren Abkommen oder Nachkommen von Aaron. Also alle Nachkommen von Aaron waren Priester. Die wurden aus der Blutlinie von Aaron wurden Priester. Und hier wird gesagt, dass beide, sowohl Zacharias als auch Elisabeth, Priester waren. Und somit auch Zacharias den Priesterdienst getan hat. Und wir sehen hier, dass uns zuerst die Namen genannt werden von den beiden. Und zwar wird uns gesagt, da war dieser Priester mit Namen Zacharias. Und Zacharias, sein Name bedeutet, der Herr erinnert sich. Der Herr erinnert sich. Und Elisabeth, der Name Elisabeth ist, bedeutet so viel wie der Eid Gottes oder Gott hält seinen Bund. Und wenn wir die beiden Namen zusammentun, dann haben wir schon die Botschaft, was es eigentlich aussagen sollte. Ja, und zwar, der Herr erinnert sich an seinen Eid. Der Herr hält sein Versprechen. Das heißt also, der Name der Eltern war auch schon etwas, was eine Aussage hatte. Und wir sehen hier, dass die Auswahl Gottes, dass Johannes, der Täufer, der Vorläufer vor dem Messias, nicht einfach so willkürlich war. Das war nicht so, dass Gott gedacht hat, naja gut, den gebe ich das Kind. Sondern wir sehen schon, dass das nicht einfach so willkürlich war. Es waren Leute, die hier auch beschrieben werden. Ja, hier werden ein paar Sachen aufgeschrieben, wie sie gelebt haben. Ja, es wird beschrieben, was sie getan haben, was ihr Dienst war, wie sie Gott gedient haben, aber auch, wie sie gelebt haben. Und was sehen wir hier? Da werden uns zwei Dinge aufgezählt hier. Und zwar wird hier gesagt in Vers 6, sie waren aber alle beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und hier sehen wir, also die waren sozusagen fehlerlos in dem, wie sie das Leben gelebt haben, in dem sie die Gesetzlichkeiten gehalten haben. Ja, und wir müssen uns hier natürlich vorstellen, wir sind hier noch im Alten Testament und wer wurde so beschrieben, wer wurde als gerecht und untadelig gesehen? Jemand, der sündlos war? Nein. Das Gesetz hatte immer wieder Möglichkeiten gegeben gehabt, dass selbst wenn ich fehlerhaft bin, wenn ich gesündigt habe, wenn ich etwas nicht getan habe, was nicht Gott gefällt, dann hatte ich die Möglichkeit, diese Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Ich konnte Opfer bringen und ich konnte die Beziehung zu Gott sozusagen, das Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung bringen. Und genau so werden sie hier beschrieben. Sie sind keine sündlosen Menschen, die gibt es ja nicht. Ja, da war nur einer, das ist Jesus Christus, von dem werden wir noch hören. Aber hier sehen wir, dass trotzdem ihr ganzes Streben, ihr Wollen war, einfach das Gesetz Gottes zu erfüllen. Sie lebten in dieser Frömmigkeit. Ja, und wir sehen hier, die werden als richtig fromme Leute beschrieben. Als Leute, die wirklich das eingehalten haben. Beide waren gerecht vor Gott und lebten untadelig, heißt es hier, in allen Geboten und Satzungen des Herrn. So werden sie uns erstmal beschrieben. Sie dienen Gott und ihr Leben ist auch noch tadellos. Aber dann, wenn wir in den Vers 7 hineingehen, dann lesen wir einfach, dass ja, da ist irgendwie doch irgendwie nicht alles ganz so wunderschön in ihrem Leben. Und da sehen wir, da wird etwas beschrieben, ja. Also können wir sagen, richtig fromm, aber, ja, das Fragezeichen, aber da gibt es noch ein Problem. Und da sehen wir, in Vers 7 ist beschrieben, und sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren im fortgeschrittenen Alter. Und hier sehen wir, dass die hatten keine Kinder. Das war ein Problem heutzutage, junge Familien, die Menschen heutzutage wollen keine Kinder, aber bei denen war das nicht der Fall. Sie wollten Kinder, aber konnten keine Kinder haben. Und wir müssen uns das zuerst mal so vorstellen. Selbst heutzutage, wenn wir Leute kennen, die vielleicht keine Kinder bekommen können, wir leiden mit denen, und diejenigen, die Kinder haben, die können das zwar nicht so mitfühlen, können das nicht wirklich verstehen, was das heißt, ohne Kinder zu sein, ja, aber ein wenig kann man mitfühlen. Aber wenn wir dann diese Zeit anschauen, in der sie gelebt haben, in der Elisabeth und Zacharias gelebt haben, dann wissen wir, dass das wirklich ein großes Problem war für sie. Ja? Wir sehen hier, die werden hier beschrieben als ein Paar. Zum einen, dass Elisabeth unfruchtbar war, und zweitens, dass sie schon zu alt waren, als dass sie in einem gebärfähigen Alter waren. Also das war die Situation, die uns hier beschrieben wird. Es wird als eine unmögliche Situation beschrieben. Also es ist unmöglich, dass da noch irgendetwas kommt. Und die Bibel beschreibt uns ganz klar, es ist eine ausweglose Situation. Wenn da nicht irgendwie etwas Übernatürliches passiert, ist da keine Chance, dass sie Kinder bekommen. Und wir müssen uns das vorstellen, im ersten Jahrhundert der Gemeinde sozusagen, ja, wenn wir so vorstellen, im alten Judentum auch, jemand, der kein Kind hatte, jemand, der keine Kinder bekommen konnte, das wurde immer gesehen, da ist irgendeine Sünde, da ist irgendein Problem mit dieser Person. Ja, Kinder wurden als Segen angesehen, das war etwas, wenn Gott segnet, dann sind auch Kinder da. Und das sehen wir auch genauso heutzutage noch, ja. Und hier sehen wir, die haben wirklich ein großes Problem. Kulturell war da vielleicht viel hinterfragen, warum können die keine Kinder kriegen? Sie sind so tolle Leute, die sind so fromm, und trotzdem haben sie kein Kind. Da muss doch irgendetwas faul sein. Und gerade Elisabeth traf dieses Misstrauen besonders, weil Kinder war einfach der Segen Gottes. Das heißt, wenn Gott dir gut gesonnen ist, dann bekommst du Kinder. Aber wenn du irgendetwas nicht ganz so getan hast, wirst du keine Kinder haben. Und wir sehen, dass das war sehr schwer, auch für Elisabeth. Und wir müssen verstehen, dass sie das auch beschreiben kann, wie sie sich fühlt. In Vers 25 lesen wir nämlich: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Es war eine Schmach. Es war ein schweres Los, das sie hatten. Es war ohne Kinder, war sehr, sehr schwer. Und wir sehen zum Zweiten auch noch, dass die beiden jetzt schon im fortgeschrittenen Alter waren. Also da sagt es hier, im fortgeschrittenen Alter älter waren, vielleicht jetzt keine Kinder mehr haben können. Und wisst ihr, auch in damals war das sehr, sehr schwer, weil wenn man überhaupt keine Kinder hatte, dann hatte man keine Alterssicherung. Da war niemand da, der im Alter dann für einen sorgt, wenn man nicht mehr so kann. Und genau dieses Los hatte sie getroffen. Und das wurde oftmals als ein Urteil Gottes gesehen in der damaligen Zeit. Die Juden um sie herum haben das gesehen, da muss etwas faul sein. Da muss etwas nicht ganz so laufen. Und wir sehen, dass sie mit diesem zu leben hatten. Ja? Und ich weiß nicht ganz genau, vielleicht ist es auch bei uns so, dass wir manchmal denken, bei einigen Leuten, da läuft immer so viel falsch oder da läuft etwas schief. Irgendwie, vielleicht sind diese Leute nicht so geistlich wie ich. Und deswegen, ich werde beschenkt. Ja? Da können wir sehr, sehr schnell so einen Gedanken bekommen, dass wenn ich fromm bin, dann werde ich auch beschenkt. Wir sehen hier, das war nicht der Fall. Sie waren rechtschaffen vor Gott, untadelig im Gesetz und trotzdem nicht gesegnet in den Augen der Menschen. Und wir können das auch vielleicht auf andere Dinge übertragen. Vielleicht meinen wir auch, dass wenn ich mit Gott wandle, das heißt auch, dass ich dann reich bin, dass ich dann vielleicht gesund bin, dass meinen Kindern gut gehen wird. Ja, und das ist oftmals so eine Annahme, die wir haben. Und das Wohlstandsevangelium, das sehr viel verkündigt wird heutzutage, nimmt genau das auf und sagt genauso, wenn alles in Ordnung ist mit Gott, dann wird das so sein. Die Schrift gibt uns das nicht. Wir sehen sehr viele Beispiele, dann nehmen wir nur mal Hiob und sehen einfach rechtschaffen vor Gott. Und trotzdem hatte Gott einen anderen Plan. Und oftmals denken wir nur an uns. Aber Gott hatte hier ein größeres Bild. Gott hatte hier die ganze Menschheit im Blick gehabt. Und deswegen nimmt er dieses Ehepaar, das kinderlos ist und schon alt ist, um sich groß zu machen. dass er Ehre bekommt und es geht nicht darum, dass sie Ehre bekommen. Was können wir trotzdem hier sehen? Wir können trotz allem sehen, dass Zacharias und Elisabeth uns ein Vorbild sind, in dem, dass sie trotzdem, dass sie nicht alles so bekommen haben, dass das Leben nicht so gelaufen ist, wie sie es gerne hätten, dass sie trotzdem Gott treu waren. Sie dienten Gott und sie waren seinem Wort treu. Und das können wir auch sehen. Und sie waren sich einander auch treu. Weil in der damaligen Zeit war das so gewesen, dass ein Mann in den menschlichen Augen, von den Juden aus, nicht von Gott aus, sich trennen konnte, wenn seine Frau keine Kinder haben konnte, keinen Nachwuchs bekommen konnte, dann konnte er sich trennen. Das war in den Augen der Menschen akzeptabler Grund für die Scheidung. Aber nein, Zacharias bleibt Elisabeth treu und sie dienen Gott so, wie sie es kannten und sie sind nicht bitter gegen Gott. Und hier können wir einfach sehen, dass wir etwas lernen können von diesem Ehepaar, das keine Kinder hatte, das fromm war und trotzdem in den Augen der anderen als nicht gesegnet gesehen wurde. Und wir sehen aber, dass Zacharias auch seiner priesterlichen Pflicht treu blieb. Und das sehen wir ja in den nächsten Versen. Da sehen wir, dass er dann halt auch immer wieder zu seinem Priesterdienst kam. Und wir müssen das uns so vorstellen, dass zu der Zeit war das so gewesen, dass es im etwa 24.000 bis 32.000 Priester gab. Und die waren in 24 Abteilungen so eingeteilt. Und die hatten jeweils immer zwei Wochen, also jeweils eine Woche im Jahr Dienst am Tempel. Und sonst waren das andere. Ja, 24 mal 2, ja, das heißt also 48. Und da müssen wir wissen, dass die Juden damals so gezählt haben, ein Monat, 12 Monate, 4 Wochen. Und das ist 48. Ja. Und so hatten sie, jede Abteil hatte immer 2 Wochen Dienst. Ja. Und so war das jetzt, dass Zacharias seinen Dienst tut am Tempel. Und dann war das so gewesen, dass das Brandopfer wurde morgens und abends gemacht und das wurde über ein Los gezogen. Und wir können uns vorstellen, wenn diese Abteilungen Tausende von Leuten haben, dann ist es, ja, dann ist schon so eine Gefahr, dass man nie vielleicht zu diesem Dienst kommt. Ja? Und dass, wenn man gezogen worden ist, das hat man auch nur einmal im Leben, wenn überhaupt, gemacht. Und dann konnte man diesen Dienst nicht mehr tun. Ja? Und hier sehen wir das, dass das Los, wer jetzt dieses Brandopfer, heißt es hier, oder Räucheropfer bringen sollte, auf Zacharias fällt. Und wir sehen, dass Gott in dem Allen seine Hand hat, dass Gott führt, so dass Zacharias in das Heiligtum kommt, weil er ihm begegnen möchte. Und manchmal sehen wir das auch in unserem Leben nicht unbedingt so. Ja, aber wir wissen, dass Gott viele Dinge in unserem Leben, viele Dinge im Hintergrund erledigt. Er für uns da ist und wir das oftmals gar nicht so wahrnehmen, wie Gott in dem Hintergrund alles so für uns tut. Und hier können wir das auch genauso sehen. Das Losverfahren, das Los fällt auf Zacharias und er geht jetzt rein, um das Brandopfer zu bringen. Wir sehen hier in Vers 10 wird gesagt, dass während er da drinne war, war das ganze Volk, und die ganze Volksmenge war draußen und betete zur Stunde des Räucherns. Und das war einfach, das Brandopfer war dafür da, dass Gott die Gebete der Menschen erhört. Das heißt also, das war einfach noch eine Erinnerung, das war das Vorbringen der Gebete. Deshalb war das Volk, hatte draußen gebetet und Zacharias geht dort rein und bringt das Brandopfer da und sagt einfach, Herr, erhöre unsere Gebete. Er ist sozusagen, er fleht für das Volk. Ja, und das können wir auch sehen, das wissen wir auch, dass Gott sagt in seinem Wort, dass die Gebete vor Gott kommen werden. Ja, Psalm 141 beschreibt das auch, dass die Gebete vor Gott kommen. In Offenbarung 5 lesen wir davon, dass Gott, da wird die Frage gestellt, was sind denn diese Gefäße? Und dann wird gesagt, das sind die Gebete der Heiligen. Ja? Und genau das, so müssen wir uns das vorstellen. Jetzt ist Zacharias in der Position, er bringt die Gebete, die Menschen, die einzelnen Menschen gesprochen haben, vor Gott durch dieses Brandopfer. Und wir sehen auf einmal, während er das tut, Ja, er ist das erste Mal da, weil wir müssen uns das vorstellen, dass im Tempel waren ja zwei Abteile, das Heilige und das Allerheilige. Im Allerheiligen, da ist nur der Hohepriester einmal im Jahr gegangen, aber in dem Heiligen, da sind die Priester immer jeweils morgens und abends reingegangen, da war die Schaubrote, da war der Leuchter, ja, und da hat er dieses Brandopfer gebracht. Und jetzt können wir hier sehen, er bringt das Opfer da und was passiert? Wir sehen hier, da erschien ihm der Engel des Herrn und stand auf der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Und hier sehen wir einfach, dass während er das tut, auf einmal sieht er zur Rechten des Brandopfers, ist auf einmal ein Engel. Und wir sehen hier die Reaktion des Zacharias, er sagt hier, er erschrak und Furcht überfiel ihn. Und wir müssen uns das vorstellen, dass das muss schon sehr bewegend gewesen sein. Ja? Wir denken oftmals so, wir haben oftmals das Bild von einem Engel, ist so vielleicht so ein kleiner Bube irgendwie mit Flügelchen. Ja? Das ist so oftmals so, was wir so manchmal so porträtieren, was manchmal so überall dargestellt wird. Aber nein, Engel müssen wir, wenn wir die Schrift verfolgen, dann werden wir feststellen, Engel waren auch Krieger. Ja, Michael zum Beispiel, ja, und die haben nicht unbedingt Flügel, sondern die haben verschiedene Gestalten. Und hier sehen wir, dass es Gabriel ist, die Engel waren auch Boten Gottes, die haben Botschaften gebracht. Und das kann auch eine Botschaft gewesen sein, die gut ist, eine positive oder auch eine negative, eine Gerichtsbotschaft. Ja, und deshalb ist es schon nicht verwunderlich, dass auf einmal Zacharias, als er den Engel sieht, erschreckt. Zum anderen müssen wir auch vor uns noch in Erinnerung setzen, dass wenn der Priester, der den Dienst tut, in das Heilige geht, ja, sollte er sich reinigen, da waren Vorschriften da, er sollte es von seiner Sünde erstmal sich befreien und dorthin gehen, weil nämlich der Gedanke war, wer dort mit Sünde hineingeht, der würde dort sterben, weil er dort Gott begegnet. Ja, und da wissen wir ja auch aus der Geschichte, dass da haben sie so ein Seil an das Bein gebunden, damit niemand mehr reingehen kann ins Heilige, dass sie, wenn jemand stirbt, ihn rausziehen können. Ja, und hier müssen wir das uns vorstellen. Jetzt auf einmal, du bringst das Opfer da und dann kann es vielleicht sein, habe ich doch irgendwie Schuld? Er wird uns hier als gerecht und untadelig vorgestellt, aber auf einmal ist da ein Engel da. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion, die wir hier sehen können von Zacharias. Die ist ganz natürlich. Ich glaube, du und ich, wir würden uns auch erschrecken, wenn auf einmal so ein Engel neben uns steht. Und das, hier, das ist das, was wir hier sehen. Das ist das, was hier passiert. Ja? Und er sagt hier, dass er der Engel Gottes ist. Ein bisschen später sehen wir, dass er sagt, ich bin Gabriel, in Vers 19, könnt ihr das lesen, ich bin Gabriel, er hat seinen Namen. Ja? Und wir sehen hier, dass Gabriel, sein Name ist, Gott ist großartig. Gott ist großartig und er ist da, um eine gute Botschaft zu bringen für den Zacharias, aber Zacharias ist einfach ja, erschrocken erstmal. Und hier sehen wir, dass Gott begegnet den Menschen. Und hier sehen wir das erste Mal, dass ein Engel auftaucht jetzt in der sozusagen vorweihnachtlichen Geschichte. Und wir werden die nächsten Predigten, werden wir immer wieder von Engel hören, ja, die eine Botschaft bringen. Ja, selbst in der Weihnachtsbotschaft sind die Engel, die eine Botschaft weitergeben. Und so sehen wir hier ist eine Begegnung mit Gott und den Menschen. Und Zacharias erschrickt, ja, und hat Angst. Und wir sehen aber, dass Gabriel ihm etwa eine Botschaft sagt und er sagt zu ihm, fürchte dich nicht, sagt er. Und wenn ihr alle Engelgeschichten mal nachschaut, dann werdet ihr sehen, die nächsten, da ist immer wieder dieser Gruß, hab keine Angst, ja, ich bin da. Und das ist das, was hier passiert, wo Gabriel sagt, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Ich habe nicht eine Gerichtsbotschaft, sondern ich habe eine Gnadenbotschaft. Ich habe eine gute Botschaft, ja, eine gute Nachricht für dich und deshalb fürchte dich nicht. Und er Er sagt hier dem Zacharias dann, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Johannes geben. Und hier gibt der Gabriel dem Zacharias eine Bestätigung und er sagt, dein Gebet ist erhört. Es ist in der Einzahl hier aufgezählt, er sagt, dein Gebet. Und wir sehen einfach, was wir hier lernen können, ist, dass Zacharias war ein Mann des Betens. Er hat gebetet, er hat gefleht. Ja? Und wisst ihr, das ist etwas, wo ich vielleicht auch für uns, für mich, aber auch für uns als Männer uns mal vielleicht in die Pflicht nehmen möchte. Sind wir Beter? Sind wir Männer, die beten, die ringen für die Familien, für unsere Frauen, für die Gemeinde? Oft bei Gebetstreffen sind die Frauen sehr stark in der Mehrzahl. Und die Männer sind einfach wirklich zu wenige, die wirkliche Beter sind. Und hier können wir etwas lernen. Zacharias war ein Beter. Und er hat wahrscheinlich für Jahrzehnte lang gebetet, dass sie ein Kind bekommen. Ja, und er hat es immer wieder vor Gott gebracht. Hier können wir sehen, dass Gott sagt, dein Gebet ist erhört worden. Gott hat geantwortet. Und er sagt hier, deine Frau, ja, wird ein Kind bekommen und du sollst ihn Johannes nennen, heißt es hier. Ja? Und ich möchte einfach euch Männer nochmal ermutigen, betet. Lasst uns beten, lasst uns betende Männer sein, ja, die wir für unsere Familien, die wir für unsere Kinder, für unsere Frauen, die wir für unsere Gemeinde, aber auch für das Reich Gottes einfach beten. Betende Männer, das ist das, was wir brauchen. Ich weiß, dass viele wissen das auch, dass oftmals, wenn man so Zeugnisse hört, auch bei der Taufaufnahme oder sowas, dann hören wir oftmals, dass jemand sagt, meine Mutter hat gebetet. Meine Mutter hat für mich gebetet. Und das war bei mir genauso. Aber wo sind die Männer, die beten? Und da kann sich keiner hier freisprechen. Ja, sind wir betende Männer? Und Zacharias ist uns ein Beispiel. Er hat gebetet. Er hat die Dinge vor Gott bewegt. Und hier sehen wir dann, dass der Gabriel gibt einige Eigenschaften von dem Sohn an Zacharias und er sagt, wie er sein wird. Zum einen sagt er ihm, dass er den Namen nicht selber aussuchen sollte. Normalerweise würde der Sohn vom Zacharias entweder den Namen des Großvaters oder des Vaters haben. Aber hier wird ein ganz bestimmter Name ihm vorgegeben. Und er sagt hier, er soll Johannes heißen. Ja, und Johannes heißt wörtlich so viel wie, Gott ist gnädig, Gott ist gütig, Gott hat Gnade erwiesen. Und genau das ist Gott. Und falls ihr noch Namen sucht für eure Kinder, Johannes ist ein schöner Name. Ja, Gott ist gnädig. Und genau deshalb, weil der Name ist Programm, weil das war genau das, wofür Johannes kommen würde. Er würde zeigen, dass Gott gnädig ist, dass Gott sich erbarmt. Ja, und in diese Zeit spricht Gott. Und dann sehen wir einfach, dass Gabriel einige Dinge aufzählt, wie der Johannes sein wird, was er machen wird. Ja, und wenn wir diese Dinge hören, dann können wir erstmal erstaunt sein und denken einfach, boah, das ist schon ein Wunder, dass eine Frau, die unfruchtbar ist und dann auch noch im hohen Alter ist, kein Kind bekommt. Das ist ein großes Wunder. Aber wenn wir die Aussagen, die wir jetzt lesen über den Johannes, verstehen im größeren Kontext, das heißt in dem Zusammenhang, in dem es gesprochen wird, wird uns die Tiefe des Textes noch mehr bewusst. Weil wir müssen uns das vorstellen, was jetzt der Engel zitiert, sind Worte aus Malachi, den letzten Brief im Alten Testament. Und die wurden vor über 400 Jahren geschrieben. Und das waren die letzten Worte, die Gott an sein Volk gerichtet hat. Und danach war Gott still. Gott hat nicht mehr zu dem Volk Israel gesprochen. Und das sind die letzten Worte gewesen, die er gesagt hat, da wird einer kommen in der Kraft Elias. Er wird den Weg vorbereiten für einen, der noch größer sein wird. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir die Tiefe dieser Aussagen jetzt verstehen, die hier sind. Und deshalb ist es so wunderbar. Ja, das ist die Vorbereitung für den Messias. Der Vorläufer ist da, auf den sie schon lange gehofft haben, gewartet haben, der dann anfangen würde und dann auf den Messias hinweisen würde. Und deshalb ist es so interessant und wichtig, einfach auch für uns zu verstehen, dass diese Aussagen sind nicht von ungefähr. Gott benutzt nicht einfach irgendwelche Floskeln, um mit uns zu sprechen. Nein, Gott hat Botschaften. Er möchte mit uns reden und er hat was Wichtiges zu sagen. Und wir sehen hier, dass er damit anfängt und sagt einfach, Zacharias, du wirst voller Freude und Jubel sein. Und ich dachte, boah, das ist das Beste, was Eltern eigentlich hören wollen. Ja? Überlegt euch mal, das Kind ist noch nicht geboren, das ist ja noch nicht mal im Werden jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und Gott sagt zu dir, du wirst nur Freude und Jubel haben mit deinem Kind. Das ist doch wunderbar. Das wollen wir doch. Das würden wir gerne haben. Und genau diese Zusage macht Gott. Es wird kein Kind sein, das dir so viel Freude bereiten wird. Ja? Das wird dir nicht die schlaflosen Nächte geben, die oftmals vielleicht unsere Kinder uns geben, ja, wo wir uns Sorgen machen. Aber hier wird eine Zusage gemacht, dass er Freude und Wonne ihm geben wird. Und dass noch andere, und heißt es hier, viele werden sich freuen wegen seiner Geburt. Viele werden dankbar sein, dass Johannes da ist, dass Johannes der Wegbereiter ist für den Herrn. Und er wird ja den Weg vorbereiten. Er sagt hier aber noch mehr über diesen Jungen, der dann sein wird. Und er sagt zu ihm, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Groß sein vor dem Herrn. Und wir müssen uns das vorstellen, wir wollen oftmals groß sein vor den Menschen. Wir wollen angesehen und geachtet sein. Wir wollen Likes haben. Ja, uns geht es darum, wie viele Likes haben wir denn? Ja, wie viele Leute mögen das oder sagen, das ist gut oder du bist gut. Das ist toll, was du da machst. Aber hier geht es darum, dass Johannes jemand sein wird, der in den Augen Gottes groß sein wird. Nun, bei den Menschen, wenn wir die Geschichte nachverfolgen werden, dann werden wir feststellen, bei den Menschen bist du nicht unbedingt groß, wenn du im Kamelhaar rumläufst. Ja? Und wenn du Heuschrecken isst, dann bist du nicht unbedingt der Beste oder der Typ. Ja? So war Johannes aber. Ja, das wissen wir. Genau, aber in Gottes Augen, er tat das, was Gott geehrt hat, was Gott groß gemacht hat. Und deswegen wird er einer sein, der groß sein wird vor dem Herrn. Und hier heißt es dann noch, er würde kein Wein oder starkes Getränk trinken. Und da sehen wir einfach, das sind die Nazireer, die sich abgesondert haben, die bewusst auf Dinge verzichten, um ganz Gott zu gefallen und Gott zu dienen. Und das ist etwas, was Johannes sein wird. Er wird die Dinge, die er für sich so wollte, absagen. Er wird ganz das tun wollen, was Gott will. Und das hier ist etwas, wo wir hier einfach lernen können. Hier. Wein und starkes Getränk. Er sondert sich ab. Er möchte einfach für Gott sein. Und wisst ihr, da können wir auch lernen. Auch heutzutage müssen wir unseren Standpunkt halten. Ja? Da sind wir nicht unbedingt die überall mitmachen können. Wenn ich wirklich mit Gott mitgehen möchte, dann sondern wir uns ab, wenn wir andere Überzeugungen haben, weil die aus dem Wort Gottes kommen und nicht, weil die ganze Welt danach schreit und sagt, so muss das sein und Toleranz und Liberalität, das ist das Maß. Nein, das Wort Gottes ist das Maß und da können wir auch uns absondern. Aber es wird ja auch gesagt, dass dieser Johannes wird vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und dazu müssen wir verstehen, dass wir immer noch im Alten Testament sind. Der Heilige Geist ist noch nicht gekommen, der Heilige Geist ist noch nicht ausgegossen und die Gemeinde ist noch nicht da. Das heißt also, wir sind hier noch im Alten Testament und hier heißt es, wird gesagt, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wird, vom Mutterleib. Und im Alten Testament war es so, dass Gott bestimmte Menschen für bestimmte Aufgaben immer mit dem Geist erfüllt hat und die haben diese Aufgabe gemacht. Und wenn sie teilweise dann gesündigt haben, dann hat Gott den Geist auch wieder weggenommen. Ja? Und daher kennen wir auch den Psalm, nimm nicht dein Geist von mir. Ja? Das ist Altes Testament. Im Neuen Testament wissen wir, dass wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland aufgenommen haben, wenn wir uns bewusst sind, dass wir Sünder sind und Buße gemacht haben, dass wir gesagt haben, Herr, ich bin ein Sünder und ich brauche Erlösung, ja, am Kreuz hat Jesus das bewirkt, dann können wir ihn annehmen und in dieser Zeit, in dem Augenblick bekommen wir den Heiligen Geist. Und er wohnt in uns und er mahnt uns auch, wenn wir Dinge falsch machen und er möchte uns zu Gott hinführen. Das ist jetzt nicht der Fall, sondern hier sehen wir, dass vom Mutterleib an der Johannes einfach vom Geist erfüllt war, weil er eine geistliche Aufgabe zu erfüllen hatte. Er war der Vorläufer für den Messias. Er hat die Menschen auf den Messias hingezeigt, auf den Messias. Und genau das, dafür brauchte er auch den Heiligen Geist, damit er in der Kraft Gottes diesen Dienst tut und nicht in seinem eigenen Kraft. Und das ist etwas, was Gott hier sagt. Aber er sagt auch noch, er wird viele vom Volk zu Gott bekehren, heißt es hier. Und hier wird der Zustand des Volkes Israels gezeigt. Das Volk Israel war fromm, ja, hat alle möglichen Gesetzlichkeiten erfüllt, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott. Gott war ganz ferne. Da war keine Beziehung und genau so kann ich auch vielleicht leben. Ich kann gesetzlich leben, ich kann Dinge tun, weil es mir so gesagt worden ist, so müsste ich es tun. Aber ich kann ohne Beziehung zu Gott leben. Und genau das ist der Zustand des Volkes Israels. Hier wird nämlich auch ein paar Dinge genannt, wie der Zustand war. Da heißt es nämlich, dass dort dass die Herzen der Väter zu den Kindern zu bekehren und die Ungehorsam zur Gesinnung der Gerechten zurückzuführen. Also das Volk Israel, obwohl sie seit über Jahrhunderte warten, dass ein Messias kommt, hatten keine wirkliche Beziehung zu Gott. Die Beziehung war nicht da. Und hier wird gesagt, dieser Johannes wird sie wieder zu Gott hinwenden. Und wir sehen, da ist so viel im Argen. Die Menschen, das Volk Israel war religiös, war fromm, aber sie hatten keine Beziehung zu Gott und sie wandelten nicht in den Wegen Gottes. Es war viel Tradition, aber wenig oder war sonst keine Beziehung. Und untereinander gab es Kälte, wie es hier auch beschrieben wird, die Väter zu den Kindern, waren Brüche da, die Beziehungen waren kaputt. Und genau das beschreibt der Zustand des Volkes. Nicht nur die äußeren Umstände des Volkes waren so, die von den Römern unterdrückt waren und schikaniert worden sind. Nein, innerlich auch. Das Volk Israel war in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Und wir werden ja noch über Johannes lesen und dann werden wir feststellen, dass er brachte das Volk wieder dahin, den Blick auf Gott zu wenden und die Beziehung zu Gott wieder ins Reine zu bringen. Dann wird auch noch gesagt, dass er der Vorbote sein sollte für den Messias, den Erlöser. Und er würde in der Kraft Elias auftreten. Und das ist das, was das Volk wusste. Auch Zacharias wusste ganz genau, was diese Stelle sagt. Die ist aus Malachi, die letzten Verse im Alten Testament. Und er wusste das, was es heißt. Er kannte das. Und er sagt, da wird einer kommen. Und wenn dieser gekommen ist, in dieser Kraft des Elias, dann kommt der Messias. Dann kann Heilung kommen. Dann wird wieder alles hergestellt. Und wir sehen, dass der Gabriel, der hat wirklich so viel wunderbare Dinge, die er dem Zacharias mitgibt. Und ich meine, ich denke mal, ich und du, wenn wir das hören würden, wir würden nur jubeln und sagen einfach, boah, das wünsche ich mir für mein Kind. Wenn mein Kind so ein Kind wäre, ich würde einfach jubeln, ja. Und wir sehen einfach die Reaktion vom Zacharias, Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist auch im fortgeschrittenen Alter. Tja, da war wenig Jubel bei dem Zacharias. Warum? Zacharias schaut auf sich, er schaut auf die Umstände und sagt einfach, das kann nicht möglich sein. Ich glaube das nicht. Und genau das ist es. Er war doch so fromm. Er war doch so gerecht und untadelig und trotzdem ungläubig. Ja, und das ist das, was wir hier sehen können. Zacharias konnte das nicht glauben. Er hatte das alles versucht, mit seinem Kopf irgendwie, mit seiner Logik irgendwie zu verstehen, was da passiert. Aber Gott arbeitet nicht mit unserer Logik. Gott ist viel größer als unsere Logik. Ja? Und Gott sagt einfach, ich will hier etwas Unmögliches schaffen, damit es zu sehen ist, dass es von mir kommt und nicht du, Zacharias, hast es gemacht, sondern ich. Zacharias hat auf sich geschaut, er hat auf seine Frau geschaut, ja? Aber Gott schaut viel weiter. Ja? Gott schaut auch nicht nur, dass Zacharias einen Sohn bekommt, sondern Gott sieht das ganze Volk. Er sieht den Zustand der Menschheit und er sagt, ich werde handeln. Ich werde etwas Wunderbares schaffen, das als unmöglich gilt. Und das ist größer als deine Logik. Und das ist größer als unsere Logik. Und das ist das, was wir hier sehen können. Und wir sehen einfach, dass er wirklich mit sich selbst beschäftigt war. Und wisst ihr, manchmal glaube ich, dass wir auch so glauben. Dass wir so manchmal so denken, ja, das ist aber unmöglich. Das kann Gott einfach nicht machen. Das ist einfach, ja. Und wir sperren Gott ein in unseren Gedanken. Ja, so weit kann Gott tun, das kann Gott tun, aber das andere kann Gott nicht tun. Ja, glauben wir manchmal, was wir auch beten, weil wir sehen hier, Zacharias hat das gebetet, aber er hat nicht so geglaubt. Er hat daran nicht wirklich dran geglaubt. Ja, und wir sehen das auch in der Geschichte. Wir sehen das auch immer weiter, auch wenn wir die erste Gemeinde verfolgen werden, in Apostelgeschichte 12. Da sehen wir nämlich eine Geschichte, die genau das Gleiche beschreibt. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich derjenige, der sich wiederfindet in dieser Geschichte. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 2, Vers 5, so wurde nun Petrus ins Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn vor Gott. Und dann Vers 13, als er dann freikommt, der Engel kommt und macht ihm das Gefängnis auf, kommt er frei. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündigte, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, er wäre es. Da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Geht es uns auch manchmal so, dass wir einfach für etwas beten, aber gar nicht daran glauben, dass es passieren kann? Wie groß ist dein Gott oder wie klein machst du ihn? Muss er in deine Logik passen? Oder ist er größer als das? Wenn er das Universum geschaffen hat und die Dinge absolut genau laufen, ja, dann wird er wahrscheinlich auch ein bisschen größer denken können als wir. Und wir schränken Gott oftmals ein. Und Hudson Taylor hat mal gesagt gehabt, wir brauchen keinen großen Glauben, wir brauchen nur einen Glauben an einen großen Gott. Und genau das fehlte Zacharias und das fehlt uns leider auch oft. Wir wissen so viele Wahrheiten aus der Schrift. Wir wissen Zusagen, die Gott macht. Und trotz allem, ja, glauben wir denen nicht. Und manchmal konzentrieren wir uns auf die Nebensächlichkeiten. Ja, der Zacharias, der hat all diese Segen gehört. Und der war die ganze Zeit nur beschäftigt. Das ist unmöglich, das geht nicht. Ja? Und er hat all das nicht gehört, was die Segnungen, all das, was Johannes tun wird, hat er einfach überhört. Und genauso geht es uns auch. Wir konzentrieren uns manchmal auf Nebensächlichkeiten aus der Schrift, anstatt das Wort Gottes mal bei Wort zu nehmen und daran festzuhalten. Wisst ihr, und manchmal beten wir für Dinge und wir glauben es nicht mal. Kannst du glauben, dass Gott deine Ehe retten kann? Kannst du glauben, dass Gott Veränderung schaffen kann, dass Menschen, für die du lange betest, zu Gott kommen können? Kannst du glauben, dass Viktor Engbrecht vielleicht gesund wird? Können wir das glauben oder beten wir nur so? Ja? Und das ist leider so, dass wir Gott zu doll einschränken in dem, was er machen kann, was in unseren Gedanken. Und hier können wir einfach sehen, das ist uns zur Warnung auch geschrieben, dass Zacharias sagt, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann. Und wir sehen, dass Zacharias sagt hier, ich bin ein alter Mann. Und meine Frau ist auch schon alt und außerdem ist sie unfruchtbar. Darauf konzentriert sich Zacharias. Aber Gabriel sagt, er sagt ihm nur ganz etwas in 19, ich bin Gabriel, der Engel, der vor Gott steht. Und das ist alles, was er sagt. Ja, und er sagt, ich bin, der ich bin. Ja, das war das, was Gott dem Volk Israel gesagt hat, als Moses zum Volk gegangen bin. Ich bin, der ich bin. Es gibt keine Schwanken. Es gibt nicht, dass ich irgendwie eingeschränkt werden bin. Ich bin. Und er sagt hier, das sind die gleichen Aussagen, die wir auch im Alten Testament sehen. Ich bin. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Und hier sagt Gabriel ganz einfach nur, ich bin Gabriel von Gott. Es geht nicht darum, was du meinst zu verstehen oder wie eingeschränkt du bist. Es geht darum, was ich machen kann und wozu ich etwas tun werde, um Ehre zu bringen. Und genau das sehen wir hier. Und dann sagt Gabriel zu ihm einfach, dass er ja, eine Konsequenz haben wird, eine Strafe bekommen wird für seinen Unglauben. Ja, und Gabriel sagt das sogar noch aus. Er sagt hier, dass er ungläubig ist. Ja, in Vers 20 heißt es, denn dies wird geschehen, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Und wisst ihr, wir können vielleicht fromm sein, aber echt oftmals ungläubig in dem, was Gott tut oder wie Gott handelt, ja, oder auch dem Wort Gottes nicht. Vielleicht glauben wir dem nicht, was hier drin steht. Gott hat es uns das Wort gegeben, damit wir daran glauben, ja, und dass wir da das genauso, wie es geschrieben wird, auch betrachten und auch annehmen. Und hier sehen wir, die Konsequenz des Zacharias ist, dass er stumm sein wird. Er wird stumm sein und er wird nicht mehr reden können. Und wir sehen, das passiert sofort. Wir sehen, dass er rausgeht und das Volk wartet schon. Das Volk, eigentlich ist die Prozedur ganz schnell mit diesem Brandopfer, aber irgendwie hat das gedauert bei dem Zacharias diesmal. Und das Volk ist schon ungeduldig, lesen wir im Vers 21. Und als er rauskam, kann er nur winken. Er kann nichts reden. Und das Volk weiß, da muss irgendetwas Außergewöhnliches passiert sein mit dem Zacharias. Und er bleibt stumm. Er bleibt stumm. Und dann sehen wir in Vers 23, da sehen wir einfach, dass er nach Hause geht von seinem Dienst und eine kurze Zeit später seine Frau Elisabeth schwanger wird. Trotzdem, dass sie unfruchtbar war, trotzdem, dass sie alt war, Gott tut das. Und wir sehen hier, dass sie trotzdem auch fromm, dass sie fromm waren und Gott sie beschenkt, weil Gott einen Plan hat. Gott hat einen größeren Plan als nur den wir haben. Gott sieht das an. Und wir sehen hier, dass Elisabeth ja, auf einem ganz natürlichen Weg schwanger wird und dass sie ein Kind haben wird und dass Gott wieder einmal recht hatte. Und wir sehen einfach hier, dass Elisabeth, ja, in Vers 24, nachdem sie schwanger wird, sich erstmal 5 Monate versteckt, ja, verbarg. Und oftmals wird das so als negativ gesehen und gesagt, manche predigen auch darüber und sagen, die hat sich geschämt, in dem hohen Alter noch ein Kind zu kriegen, ja, und ich glaube es nicht, weil die Aussage, die sie macht, ist eine ganz andere. Es ist eine freudige Aussage. Wisst ihr, wenn Elisabeth, sobald sie schwanger war, wäre, rausgegangen wäre und hätte den anderen Frauen alle gesagt gehabt, hey, ich bin schwanger, endlich ist es soweit, würden sie sagen, wir sehen nichts. Aber nach 5 Monaten kann sie es nicht mehr verbergen. Und dann kann sie sagen, hier hat Gott was Großes getan. Ja? Gott hat hier gewirkt, das ist nicht von uns, sondern es geht auf Gott zu. Und so hat sie auch ihr Lobpreis in 25, sagt es nämlich genau aus. So hat mir der Herr getan in den Tagen, indem er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen wegzunehmen. Und wisst ihr, diese Aussage, die sie sagt, denn als er mich angesehen hat, heißt einfach, Gott ist gnädig. Johannes, genau die gleiche Aussage ist es. Gott ist gnädig. Wisst ihr, und deswegen ist es so wichtig auch zu verstehen, warum der Johannes kommen musste. Es ist ein Vorbot, um zu sagen, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig auch mit dir. Gott ist gnädig mit der ganzen Menschheit. Gott ist gnädig. Gott will das, was kaputt ist. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen will er wieder richten. Gott ist gnädig. Und er ist auf dem Weg jetzt, um das zu machen. Und das ist an Weihnachten passiert. Und diese Geschichte werden wir auch weiter noch betrachten. Ich möchte nur noch einmal ganz kurz vielleicht zusammenfassen. Fromm und doch nicht gesegnet. Wisst ihr, die Segnungen sehen ganz oft unterschiedlich aus. Und das Entscheidende ist einfach, dass wir treu sind dem Herrn. Dass wir nicht das an äußeren Dingen festmachen und sagen einfach, ja, wenn Gott mir das schenkt, dann folge ich ihm auch und dann lebe ich mit ihm. Ja? Sondern das hier sehen wir auch, Zacharias und Elisabeth, sie waren Gott treu, trotzdem, dass er ihnen nicht alles gegeben hatte. Ein Kind zu dem Zeitpunkt. Wir sehen, dass sie doch beschenkt worden sind. In Vers 25 sehen wir, dass Gott gnädig war. Und Gott belohnt immer Treue. Das müssen wir wissen. Ja, er belohnt immer Treue. Und wenn wir treu für ihn stehen und wenn die ganze Klasse oder die ganzen Arbeitskollegen alle eine andere Meinung haben, aber das Wort Gottes sagt es uns klar und wir sagen, das sagt das Wort, ja, dann belohnt Gott diese Treue, auch wenn die anderen vielleicht uns belächeln. Und hier sehen wir einfach auch, dass trotzdem, dass wir auch vielleicht manchmal fromm sind, also gerecht, wir versuchen Gott wirklich zu gefallen mit unserem Leben, kann es sein, dass wir anfangen zu zweifeln und Unglaube da ist. Aber trotz allem ist Gott gnädig. Wir dürfen immer wieder zu ihm zurückkommen und wir dürfen einfach neu anfangen. Und das durfte auch Zacharias. Und das werden wir demnächst in den nächsten Predigten hören. Gott segne uns. Amen.